Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament aufschlagen, und zwar Matthäus. Kapitel 27. Verse 46 und 50. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 50, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Soweit das Wort Gottes. Obgleich uns die Hinrichtung des Herrn Jesus selbst am Kreuze nur mit relativ wenigen Worten geschildert wird, enthalten dafür die Aussagen sehr, sehr genaue Formulierungen. Und dabei aber wird uns der menschliche Wahnwitz einerseits und die ungeheure Macht der Sünde andererseits vor Augen gestellt. Die römischen Soldaten hatten das himmelschreiende Urteil der damaligen Obrigkeit vollzogen. Und als seine Hände und als seine Füße ans Holz genagelt waren, da begannen die schwersten und die tiefsten Stunden seines Lebens. Mit Sicherheit hatte er unter den vorausgegangenen Geschehnissen in Gethsemane, aber auch im Verhör, der Behandlung bei der Verhöhnung und auch der Geißelung unsagbar gelitten. Und das war der Grund, weshalb zuvor der Psalmist klagen musste, Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Psalm 22, Vers 16. Und dennoch sehen wir ihn, den Herrn, in Vorrang oder im Vollzug seiner Ermordung in einer Hoheit, in einer einmaligen Würde. Diese Würde, die uns hinführt zu Bewunderung und Anbetung zugleich. Welch ein majestätisches Verhalten liegt in der klagelosen Kreuzigung. Und der Herr wusste ganz genau, dass er zwar lebend das Kreuz, aber tot vom Kreuze genommen werden sollte. Welch eine Erniedrigung zugleich in der Schande, das Kreuz, den römischen Tod zu erhalten. Wäre er, unser Herr, ein Sünder wie so viele gewesen, sollte alles das gar nicht so schlimm gewesen sein. Denn letztlich müssen wir alle irgendwann und einmal sterben. Hier aber, in unserer Mitteilung, starb der Sündlose, der Reine, und das noch wegen deiner und meiner Schuld. Und wir können nur sagen, wie schickte sich der Herr der Treue in den Willen des Vaters im Himmel. Der Herr suchte den Willen des Vaters selbst in dieser Handlung bis ins Äußerste zu vollziehen, und das an sich selbst. Kein Wort der Besserwisserei gegen Gott und noch nicht einmal gegen sündige Menschen. Und wir können nur sagen, wie schwer fällt es sündigen Menschen, sich einzuordnen in das, was die Schrift lehrt. Und die Heilige Schrift gibt uns in Hebräer 10, Vers 9 eine Mitteilung, welches das Zeugnis des Herrn war, wo es heißt: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Das war die Unterordnung Jesu in der Frage seines Willens in den Willen des himmlischen Vaters. Und wir können sagen, welch ein gewaltiger Unterschied liegt zwischen dem sündlichen Eigenwillen der Menschen und dem Willen Gottes zu tun hier. Seitens der Menschen gab man ihm Essig und Wein zu trinken. Dem Willen Gottes aber entsprach es, nicht zu trinken. Wir lesen das in Markus 15, Vers 23, wo es heißt: Er aber nahm es nicht. Und wo die anderen Stellen aussagen, dass er es genommen hat, deutet das, dass er es probiert hat. Aber er hat es nicht in sich hereinlaufen lassen. Das heißt für uns, im vollsten Bewusstsein wollte der Herr unsere Sündenschuld sühnen, dass kein Millimeter Platz für eine Lüge des Satans zurückbliebe. Weil die feste Absicht des Herrn, der Verantwortung darin, für unsere Sünden bestand. Deshalb nahm er das nicht. Da gebührt es sich, ganz nüchtern zu sein, um die angebotenen Betäubungsmittel nicht zu nehmen. Er, unser Herr, litt so vorbildlich, obgleich er seiner persönlichen Sündlosigkeit wegen einen Leib trug, in welchem er, der Herr, alles noch viel, viel stärker, alles noch viel, viel tiefer empfand, denn er war heilig. In glühender Sonnenhitze erkennen wir ihn dort blutend hängen. Er war gehasst. Hass ist ein Zeichen der Dämonie. Gehasst von Menschen, die er liebte, die er
inniglich liebte. Und der reine und fleckenlose hat es selbst noch am Kreuz. In den bittersten Leiden, die er erlitt, noch Worte der Liebe für seine Feinde. Noch Worte des Trostes und der Gnade für den einen reuigen Schächer. Noch Worte der Ermunterung und der Fürsorge für seine Mutter und den Jünger namens Johannes. In seiner tiefsten Erniedrigung von Leiden und Schmach sehen wir ihn aber zugleich in seiner höchsten, in seiner inneren Schöne. Das Neue Testament berichtet uns insbesondere von 3 Stunden vorhandener Finsternis, an deren Ende wir den Herrn aufschreien hören: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In das Geschehen dieser 3 Stunden blicken wir darum heute noch ein klein wenig hinein, um das zu erkennen, was die Bibel, Gottes Wort, uns da mitgeteilt hat. Waren es etwa die seelischen oder waren es die körperlichen Leiden des Herrn, jetzt, die jetzt so schwer geworden sein sollten, dass er aufschreien musste? Wir sagen dazu nein. Mit Sicherheit, sie waren sehr, sehr schwer. Doch das, was ihn aufschreien ließ, waren nicht die Lasten unserer Sünden, sondern das Verlassensein von seinem Gott. Und genau das sagen uns seine eigenen Worte. Und dass er also verlassen wurde, war doch die Auswirkung unserer Sündenschuld. Jetzt wollen wir Acht geben. Wollen uns genau merken, was jetzt kommt. Da hing der Sündlose leiblich am Kreuz. Da stand gleichzeitig geistlich der Herr schuldbeladen mit der Last unserer Übertretungen vor einem richterlichen Gott. Genauso wie einmal die größten Sünder vor Gottes großen weißen Thron stehen werden. So sehen wir hier Jesus. Keine Gnade für ihn. Für das Schattenbild Isaak, da gab es einen Witter im Dickicht. Da gab es Stellvertretung. Wie viel Stellvertretung gab es durch Jahrtausende, Millionen geschlachteter Tiere. Aber bei ihm unserem Herrn gab es kein Stellvertreten. Kein stellvertretendes Opfer, keine Nachsicht. Und er stand vor diesem heiligen Gott. Von der Seite der Gerechtigkeit gab es deshalb nur Trennung und Verlassenheit Gottes. Das ist, dem Herrn wurde die Gemeinschaft mit Gott versagt. Und die Heilige Schrift will uns belehren, zu erfassen, was der treue Heiland in diesen Stunden wirklich für uns getan hat. Nicht die verlorene Welt, wohl aber wir wissen, warum er verlassen ward. Denn, so heißt es, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und weiter, Jehova hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit, sagt Jesaja 53, Vers 5 und 6. Seine Seele hat das Schuldopfer gestellt, dass Gottes Heiligkeit zur Tilgung unserer Schuld fordern musste, sonst hätten wir keine Vergebung auf dieser Erde gefunden. Der Gerichtssturm und die Wogen des Todes gingen wegen all unserer bösen Taten dort über ihn, unseren Herrn, unseren Stellvertreter. Und darum schrie er auf. Deshalb ward er verlassen. In diesen 3 Stunden lag unsere Sünde auf ihm. Wie lange hatte der Herr die Sündenlast auf sich? Die Antwort wird uns unter anderem in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24 gesagt, dass er, der Herr, sie auf dem Holze getragen habe. Nicht länger etwa noch in seinem Tode, nein, nein, da nicht mehr. Aber auch nicht kürzer. Denn solange er am Holz hing, da trug er, sagt das Wort. Und deshalb schrie er auf. Deshalb war er verlassen. Nicht von seinem Vater, wohl aber von Gottes Gerechtigkeit. Das ist der Grund, weshalb wir lesen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und später ist er noch in völliger Gemeinschaft mit seinem Vater und sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Denn der Herr stand voll beladen mit den ganzen Sünden der Welt. Wir können nicht erfassen, wie er in diesen Stunden litt. Er, der in innigster Gemeinschaft mit seinem Gott wandelte, er stand jetzt der Gerechtigkeit gegenüber und darum unter Gericht. Und da ward er von dem Gott des Gerichtes und der Gerechtigkeit verlassen. Verlassen von seinem Gott, nicht aber von seinem Vater. Das, was den Herrn mit seinem Vater verband, war des Vaters Liebe. Und diese Liebe war in der Kreuzestat nicht verletzt, als er unsere Sünden auf sich nahm. Das war doch gerade nach des Vaters Gedanken, dass der Sohn der Liebe für uns sterbe. Da hatte ihn der Vater und hätte ihn der Vater nicht verlassen können. Aber infolge der aufgenommenen Sünden verletzte der Herr die Gerechtigkeit Gottes, weshalb er verlassen wurde. Und jetzt blicken wir in des Herrn Herz und erkennen, dass die Liebe also noch weit, weit mächtiger ist als die Gerechtigkeit, welche sich verlorenen Menschen geoffenbart hat. Was liegt überhaupt in den Worten "Mein Gott, mein Gott"? Welch eine Not in seiner Seele, die unseretwegen über ihn kam. Aber dieser Schrei gilt mir und gilt dir, denn er nahm dort meinen und deinen Platz ein. Dieser Jesus stand dort vor dem Richter alles Bösen, deinen und meinen Platz einnehmend. Das ist der Grund, weshalb er "mein Gott" und nicht "mein Vater" rief. Da nahm der Herr Jesus stellvertretend den Gerichtsplatz des Sünders, des gefallenen Geschöpfes vor dem Richter ein. Welch eine würdige Stellvertretung vor einem heiligen Gott. Da der Lohn, da der Sold der Sünde der Tod ist, so musste er stellvertretend bei dieser Begegnung mit Sünden beladen vor einem heiligen Gott den Tod schmecken und alles das im Verlassensein von seinem Gott ertragen. Was das alles wirklich für ihn, für unseren Herrn und in welcher tiefer Not er sein Leben fristete, erkennen wir aus seinen Worten in Lukas 12, Vers 50 zuvor, wo er sagt: "Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist." Martin Luther übersetzt wohl noch schöner. Er sagt: "Ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde." Diese Taufe war zugleich der Kelch der Leiden von Johannes 18, Vers 11. Und wenn der Herr hier sagt, womit ich getauft werden musste, so war es nicht die Taufe am Jordan durch den Johannes, so war es die Taufe des Gerichts. Womit er getauft den Todesbecher gleichsam empfing und ein völliges Ja dazu hatte. Bereits in seinem Vorempfinden in Gethsemane litt, wie wir wissen, der Herr schon unsagbar. Markus in Kapitel 14, Vers 33 berichtet, er fing an, sehr bestürzt und betrübt, beängstigt zu werden. Und er berichtet des Weiteren, wie er dreimal hinging und betete. Und zwar betete, wie noch nie ein Mensch je zuvor gebetet hatte. Und keineswegs war der Herr nur für unsere Tatsünden im Gericht, sondern auch für unseren ganzen sündlichen Zustand, sowohl vor als nach der Bekehrung. Der uns bei der leiblichen Geburt überkommen ist, es heißt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, nach 2. Korinther 5, 21. Aus uns vermag Christus, Gottes Gerechtigkeit werden zu lassen. Welch ein Opfer dort am Kreuz. Diese Worte in seiner ganzen Fülle zu erfassen und zu verstehen, ist uns überhaupt nicht gegeben. Wir können nur ein wenig hineinblicken und unter Gebet das eine oder andere annehmen. Und wir vermögen nur sinnend über diese Dinge anzubeten, über die herrliche Größe dieses Werkes und sehen, dass unser ganzer Mensch mit seinen sündlichen Werken und seinem Zustand sein Ende gefunden hat in diesem Gericht. In diesem Gericht. Und alles das an unserem Stellvertreter, dem Lamme Gott. Wissen wir um des Herrn Absicht, so können wir in etwa verstehen, was es überhaupt bedeutete, was es war, dass er von der damaligen religiösen Führerschaft und Obrigkeit zum Übeltäter gestempelt und gemacht wurde. Denn er wurde ganz wie ein solcher behandelt, verurteilt und hingerichtet. Wir können aber nicht verstehen, was es für ihn, unseren Herrn, war, dass er zur Sünde gemacht wurde. Das können wir nicht verstehen. Dass Christus bereit war, zum Inbegriff aller Sünde vor Gott zu werden. Nur ganz wenig vermögen wir zu verstehen von der Schwere seines Werkes darin. Wie unausforschlich doch das Werk Gottes, das dort am Kreuz geschah, für uns ist. Es dürfte wohl das Größte sein, was je geschehen ist und je geschehen wird. Es ist die Krone, die größer ist als die Schöpfung der Engelwelten und des kosmischen Alls. Matthäus und Markus berichten uns durch den Heiligen Geist, dass unser Herr mit einem lauten Schrei verschied. Und es bewegt unser Inneres, wenn wir an diesem Schrei unseres Herrn denken. So erinnert dieser Schrei uns an die furchtbaren Schrecken eines kommenden Gerichtes. Darum hat Gott, der Vater, ihn gesetzt zu richten, Lebendige und Tote. Er ist damit Herr des Gerichts an den Lebendigen. Das ist der Zorn Gottes in der 70. Jahrwoche. Und er ist damit Herr des Gerichtes über alle Toten. Wir sehen ihn auf dem Throne, am großen weißen Thron sitzen. Stellvertretend hat er nicht einen Teil, nein, das ist nicht wahr, sondern das ganze Gericht auf sich genommen. Dieser Todesschrei war die Folge der Aufnahme unserer Sünden und der Trennung von Gott. Du musst darüber nachdenken, damit du in deinem privaten Leben mehr mit Christus verbunden bist. Und wenn du darin nicht gefunden wirst, dann hast du die wunderbare Errettung in Jesus längst vergessen. Denn wir haben sie nur dann nicht vergessen, wenn wir darinnen wandeln. Petrus redet von solchen Gläubigen, welche die Reinigung ihrer vorigen Sünden vergessen hatten. Das bedeutet nichts anderes. Sie lebten so, als ob ihnen nie Vergebung geschenkt worden wäre. Es war der Schrei, der dort vom Kreuz geschah, den alle Verlorenen einmal am großen weißen Thron ausstoßen werden. Weil sie im Bewusstsein gehen werden, von Gott ewiglich verlassen worden zu sein. Diesen Weg nahm Jesus, der Herrliche, auf sich. Und der Herr Jesus hat sich freiwillig da hineinbegeben. Das war aus Liebe zu uns. Wolltest du sagen, du könntest diese Liebe Jesu ermessen und erfassen? Nehmen das nicht ab. Das kann ein Mensch nicht im Zustand des nicht verherrlichten Leibes. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben, sagt Gottes Wort. Ewig sei ihm dafür Dank und Anbetung. Ob er das aus deinem Herzen in diesem Zustand auch bekommt, nicht in irgendeinem anderen. Das nimmt der Herr sowieso nicht an. Sondern in diesem Zustand des Bewusstseins. Lebst du überhaupt in diesem Bewusstsein? Darum geht es hier. Ewiglich sei auch unserem Gott und Vater Dank und Anbetung. dass er seinen eigenen, seinen geliebten Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, sagt Paulus in Römer 8, 32. Dankst du dem Heiland durch Gehorsam? Der Herr möchte Licht und Gnade in eines jeden einzelnen Herz legen, damit wir ganz neu lernen, in einer Verbindung zu ihm, nicht unnüchtern, sondern in vollkommener Nüchternheit hat der Herr Jesus das Kreuz erduldet. Und so will er in der gleichen Nüchternheit auch aus deinem Herzen Dank haben, in dem vollen Bewusstsein, dass wir Todeskandidaten waren, allesamt. Aber dass seine Liebe vermocht hat, uns herauszuführen, die wir an Jesus, unserem Herrn, glauben, die wir uns haben durch sein Opfer retten lassen, abwaschen lassen durch sein Blut. Wir preisen seinen Namen, den Namen des Ewigen, der auch seine Liebe mit dieser Ewigkeit verbunden hat, und rühmen sein wunderbares Werk der Vaterverherrlichung und Menschenerrettung und Feindesüberwindung am Kreuz von Golgatha. Amen.
Der Himmel steht offen, es weißt du warum, weil Jesus gekämpft und geblutet darum, weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Auf Golgathas Hügel, da litt er für dich, als er für die Sünden am Kreuze verblich, als er für die Sünden am Kreuze verblich. So komm doch, o Seele, komm her zu dem Herrn und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Wenngleich deine Sünden so rot sind wie Blut, es machen die Wunden des Heilands sie gut. Es machen die Wunden des Heilands sie gut. O Jesus, mein Heiland, mein Hort und mein Teil, in dir nur ist Friede.